Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Mit Maike Rosenplänter.
Niemand wird geboren, um einen anderen Menschen zu hassen. Menschen müssen zu hassen lernen. Und wenn sie zu hassen lernen können, dann kann ihnen auch gelehrt werden, zu lieben. Denn Liebe empfindet das menschliche Herz viel natürlicher als ihr Gegenteil. Schlaue Worte von einem schlauen Menschen. Nelson Mandela hat das gesagt. Er ist vor ziemlich genau 100 Jahren geboren worden. Das ist unser Thema heute und mit dabei ist...
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hi.
Hi, grüß dich.
Am 18. Juli 1918 wurde Mandela geboren. Wie war denn die politische Lage in Südafrika zu der Zeit?
Also das Land befand sich am Anfang des Jahrhunderts in einer Art Dauerauseinandersetzung mit der britischen Kolonialmacht. Bis 1902 tobte der zweite Burenkrieg, durch den die Engländer sich reichhaltige Goldvorkommen in Südafrika sichern wollten. Die Buren, das waren Nachfahren der niederländischen, aber auch deutschen und französischen Einwanderer, die seit der Mitte des 17. Jahrhunderts in Südafrika siedelten und sich natürlich gegen den Einfluss Großbritanniens zur Wehr setzten. Den zweiten Burenkrieg verloren sie, obwohl die Buren Unterstützung des Deutschen Reichs und aus der benachbarten deutschen Kolonie Deutsch-Südwestafrika bekamen. Am Ende dieses Krieges wurde 1902 ein Frieden geschlossen, der den Buren weitgehende Autonomie zusicherte und die beiden Burenrepubliken Transvaal und Oranje-Freistaat in das britische Empire eingliederte. Gleichzeitig stimmten die Briten den Gesetzen zu, die in diesen beiden Republiken die Bürgerrechte für die nicht weiße Bevölkerung einschränkten. Es folgten dann lange Verhandlungen mit den britischen Kolonialherren, bis 1910 die Südafrikanische Union entstand.
Und das war dann der Vorläufer von dem Südafrika, das wir heute kennen?
Ja, das kann man wohl so sagen. 1961 nämlich wurde aus dieser Union eine Republik, also die Republik Südafrika, wie es sie heute noch gibt. 1910 aber schlossen sich die vier britischen Kolonien Transvaal, Natal, Oranje-Flusskolonie und die Kapkolonie zur Südafrikanischen Union zusammen. 1934 verbrüderten sich dann die South African Party, das war eine britische Partei, und die Nationale Partei der Buren zur United Party. Sinn und Zweck dieses Zusammenschlusses war die Versöhnung der Buren mit den Briten. Von der schwarzen Bevölkerungsmehrheit war damals keine Rede. Während des Zweiten Weltkriegs gab es dann ein Fingerzeig, wohin die Reise jedenfalls eines Teils dieser neuen Partei wohl gehen würde. Innerhalb der United Party der Buren konnte man sich nicht auf eine Unterstützung Großbritanniens gegen die Deutschen einigen, weil ein bedeutender Teil dieser Partei für Hitler und dessen Politik der radikalen Rassentrennung war. Also trennte sich die Partei wieder, der extrem rechte Teil erneuerte die alte nationale Burenpartei wieder und die kennen wir bis 1994 als National Party, die für die Apartheidspolitik in Südafrika verantwortlich war.
Und von dieser Entwicklung wurde Nelson Mandela von Anfang an geprägt, oder?
Naja, also ich denke schon, wenn man diese Zeit geboren wird, obwohl, wenn man es genau betrachtet, war sein Leben anfangs zumindest aber nicht unmittelbar betroffen. Er wurde im Juli, wie du eben gesagt hast, 1918 in der Transkei geboren, genauer in Umtata. Die Transkei liegt südlich von Durban am Indischen Ozean und grenzt an das Gebiet des späteren Lesotho. Teile seiner Familie gehörten dem Königshaus der Tembu an, sodass Mandela zunächst einmal ein Leben in relativem Wohlstand führen konnte. Aber sein Leben war abhängig vom Auskommen mit der weißen Provinzregierung, die der schwarzen Bevölkerungsmehrheit natürlich das Leben extrem schwer gemacht hat. Das galt auch für Nelson Mandela, dessen Vater Amt und Vermögen verlor, weil er sich mit der weißen Provinzregierung angelegt hatte. Mandela musste zu Verwandten umziehen und bekam zum ersten Mal mit, wie es war, in dieser Zeit in Südafrika schwarz zu sein. Trotzdem wird man wohl sagen können, dass Nelson Mandela einen ganz guten Start ins Leben hatte.
Aber das hat sich dann geändert, nachdem er für den ANC, den African National Congress, aktiv geworden ist, oder?
Ja, und wie? Denn nun stand Mandela, der ja inzwischen Rechtsanwalt geworden war, auf der anderen Seite der Auseinandersetzung mit dem von Weißen dominierten Apartheidsstaat. Er hatte mit Oliver Tambo, einem Mitkämpfer des ANC in Johannesburg, die erste schwarze Anwaltskanzlei eröffnet und er war über diese Tätigkeit mit dem zunächst einmal noch unbewaffneten Widerstandskampf des ANC in Berührung gekommen. Aber die Antwort des Staates war brutal. Wenn die Regierung uns mit nackter Gewalt zermalmt, schrieb er 1994 in seiner Autobiografie Der lange Weg zur Freiheit, dann so fuhr er fort, sei die Zeit der friedlichen Umwälzungsversuche vorbei. Anfang der 60er Jahre wurde Mandela Anführer des bewaffneten Flügels des ANC und geriet so ins Visier der südafrikanischen Verfolgungsbehörden, die ihn im Oktober 1962 auf die Liste derjenigen Personen setzte, deren Reden oder Schriften nicht mehr gedruckt werden durften. Es folgten mehrere Verhaftungen und Verbannungen, die im Juni 1964 nach einem 8-monatigen Prozess mit einer lebenslangen Haftstrafe endeten, wegen Sabotage und Planung des bewaffneten Kampfes gegen die Apartheid. Die meisten der dann folgenden Jahre bis 1990 verbrachte Nelson Mandela auf Robben Island, einer kleinen Insel im Atlantischen Ozean vor Kapstadt.
Wie er dann doch noch mit 75 Jahren zum Präsidenten von Südafrika geworden ist und was uns heute noch von ihm geblieben ist, das hört ihr in dieser einen Stunde History, Deutschlandfunk Nova hier. 72 Jahre ist Nelson Mandela alt, als er am 11. Februar 1990 nach 27 Jahren aus dem Gefängnis freigelassen wird. Die eine Faust gen Himmel gestreckt. 27 Jahre Gefängnis, das ist echt lange Zeit. Christine Werner aus dem History Team erzählt uns, wie Mandela das durchgestanden hat.
I have fought against white domination and I have fought against black domination.
Das Urteil für alle Angeklagten lautet lebenslänglich.
12. Juni 1964. Der Gerichtssaal in Pretoria ist voll, aber alle halten den Atem an, als Richter De Wet das Urteil spricht. Der Vorwurf lautet:
Verschwörung zum bewaffneten Umsturz der Regierung.
Bring back, 150 Sabotageakte werden Mandela angelastet. Im Prozess hat er sich selbst verteidigt. In einer vierstündigen Rede die Ungleichheit zwischen Schwarzen und Weißen angeprangert und gleiche Rechte für alle gefordert.
I have cherished the idea of a democratic and free society.
Nach der Urteilsverkündung wird Mandela auf die berüchtigte Gefängnisinsel Robben Island gebracht. In Zelle Nummer 5.
Wenn ich mich hinlegte, berührten meine Füße die Wand und mein Kopf rieb am Beton der gegenüberliegenden Seite. Und dieser winzige Raum war mein Zuhause. Für wie lange, wusste ich nicht.
Er wird isoliert und muss später im Steinbruch arbeiten. Während Mandela bei sengender Hitze Steine klopft, weiten sich die Proteste gegen die Apartheid aus. ...1985 ist Südafrika im Ausnahmezustand. Staatspräsident Pieter Willem Botha ist bereit, seinen berühmtesten Gefangenen unter einer Bedingung freizulassen, wenn dieser auf Gewalt als politisches Instrument verzichtet. Mandelas Antwort liest dessen Tochter Zinzi im Stadion von Soweto vor.
Mir liegt meine eigene Freiheit sehr am Herzen. Aber eure Freiheit liegt mir noch mehr am Herzen. Zu viele sind gestorben, seit ich ins Gefängnis ging. Nur freie Menschen können verhandeln. Gefangene können keine Verträge schließen. Ich kann und werde nichts unternehmen, solange ich und ihr, das Volk, nicht frei seid.
Der Druck auf das Apartheid-Regime steigt, das Ausland verhängt Sanktionen. 1989 tritt Staatspräsident Botha zurück. Frederik de Klerk übernimmt das Amt. Mandela wird in das Victor-Förster-Gefängnis vor Kapstadt verlegt. Er bekommt Besuch von Regierungsvertretern. Im Geheimen wird verhandelt. Am 2. Februar 1990 verkündet de Klerk:
Ich möchte mich deutlich ausdrücken. Die Regierung hat beschlossen, Herrn Mandela freizulassen, ohne dass daran Bedingungen geknüpft sind. Ich bin entschlossen, dies ohne Verzögerung umzusetzen. Die Zeit für Verhandlungen ist gekommen.
Am 11. Februar 1990 um 14.15 Uhr britischer Zeit macht Nelson Mandela seine ersten Schritte in Freiheit. Hand in Hand mit seiner damaligen Frau Winnie.
There's Mr. Mandela, Mr. Nelson Mandela, a free man taking his first steps into a new South Africa.
Männer, Frauen, Kinder und Journalisten aus der ganzen Welt drücken sich an den Maschendrahtzaun vor dem Gefängnis. Darunter der Journalist Sapre Govender.
I was right there at the gate of the prison.
Ich stand damals vor dem Gefängnis und es war ein sagenhaftes Gefühl, als dieser großartige Mann, der mehr als 27 Jahre seines Lebens in Haft verbracht hatte, endlich frei war. Ich hatte immer geahnt, dass Nelson Mandela unser Land retten würde. Dieses Gefühl war am Tag seiner Freilassung besonders stark.
That is the man who the world has been waiting to see. 72 years old. walking strongly step by step further into freedom.
Immer wieder reckt Mandela die geballte rechte Faust in die Luft. Er wird in Polizeibegleitung zum Rathaus in Kapstadt gefahren. Dort warten Zehntausende in der Hitze.
I greet you all in the name of peace, democracy and freedom for all.
In seiner ersten Rede in Freiheit beschwört Mandela das friedliche Zusammenleben, hält aber am bewaffneten Kampf fest, um die Rechte der Schwarzen durchzusetzen. Er endet mit einem Zitat, mit seinem eigenen aus der Verteidigungsrede beim Prozess.
Ich habe gegen die weiße Vorherrschaft gekämpft und ich habe gegen die schwarze Vorherrschaft gekämpft. Ich habe an der Idee einer demokratischen und freien Gesellschaft festgehalten, in der alle Menschen harmonisch zusammenleben und die gleichen Chancen haben. Dies ist ein Ideal, für das ich lebe und das ich erreichen möchte. Aber wenn es notwendig ist, bin ich auch bereit, für dieses Ideal zu sterben.
I am prepared to die.
Und bis heute ist er einer der beliebtesten und berühmtesten Söhne des Landes. Christine Werner über Mandelas 27 Jahre in Gefangenschaft.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
So. Jetzt wird es langsam Zeit in dieser einen Stunde History, dass wir mal einen intensiveren Blick auf den Mann werfen, um den es heute überhaupt geht, nämlich auf Nelson Mandela. Dabei kann uns Dr. Stefan Bierling helfen. Er hat ein Buch über Mandela geschrieben, ist Professor für internationale Politik an der Uni in Regensburg und war unter anderem auch Gastprofessor in Südafrika, genau an der Uni, an die auch Mandela gegangen ist. Hallo, Herr Bierling.
Ich grüße Sie.
Fangen wir mal vorne an, vor 1964, also bevor Mandela zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Welche Rolle hat Mandela da im ANC gehabt?
Mandela war der junge Wilde im ANC, als er in den 40er Jahren in diese Organisation eintrat. Die war damals recht altväterlich, aber er hat sich schnell einen Namen gemacht als Chef der Jugendliga. Das war sowas wie die Jusos des ANC, sehr aggressiv, sehr aktivistisch. Und dann wurde er Cheforganisator des Widerstands gegen die Apartheid, die 48 eingeführt wurde, stieg schnell auf, im Grunde in die fast wichtigste Funktion hinter dem Präsidenten des ANC. Und obwohl die Regierung immer wieder versucht hat, ihn kalt zu stellen, mit Bannen, mit Klagen, mit Prozessen, hat er sich doch als die zentrale Figur des ANC etabliert und hat den ANC allerdings dann auch auf diesen Gewaltkurs geführt. Er hat eine Guerillatruppe gegründet und als er gefangen genommen wird, 1963, da war er zwar die führende Figur des ANC, aber auch hitzköpfig, gewaltbereit und zum Teil auch brutal.
Und dann war er bis 1990 in Haft als Gefangener des südafrikanischen Apartheidssystems. Wie hat er es geschafft, trotzdem die wichtigste Figur des ANC zu bleiben?
Das war gar nicht so selbstverständlich. Der ANC wurde 1960 verboten und zerschlagen. Es gab eine Exilführung, die ins Ausland ging. Und auch Mandela wurde in den nächsten 20 Jahren eben weitgehend vergessen. Und er taucht erst wieder auf im allgemeinen Bewusstsein Ende der 70er Jahre, als es diese große Kampagne von der südafrikanischen Schwarzen Zeitung gibt, Free Nelson Mandela. Und auf diese Kampagne springen im Grunde die weltweiten Anti-Apartheids-Bewegungen auf und machen Mandela zu, im Englischen würde man sagen, ein Household Name. Jeder kannte auf einmal Mandela. Auch Winnie Mandela, seine Frau, die in Freiheit war, hat immer für ihn gekämpft und deshalb auch den Namen Mandela hochgehalten. Das heißt, als es dann in den 80er Jahren zu diesen wirklich harten Auseinandersetzungen, fast kriegerischer Natur, zwischen Apartheid-Regierung und Widerstand in Südafrika kam, war Mandela schon so etwas wie der allzeitpräsente Übervater in Südafrika und selbst die Regierung hat dann gesehen, dass sie mit ihm als dem wichtigsten Vertreter des schwarzen Widerstands verhandeln muss und ihn vielleicht sogar ausspielen kann gegen die noch radikaleren Kräfte im Lande.
Hatte er denn da aus dem Gefängnis heraus irgendeine Chance, darauf Einfluss zu nehmen oder hat er das im Hintergrund eventuell da die Fäden gezogen?
Das kann man nicht sagen. Die Fäden zogen damals andere. Das war vor allem der interne Widerstand in Südafrika, etwa Steve Biko und andere. Aber er wurde dann ein Gesprächspartner der Regierung seit den frühen 80er Jahren. Sie haben ihn dann aus Robben Island verlegt aufs Festland. Dort ist es ihm immer wieder gelungen, in Gesprächen mit der Regierung auszutesten, was man denn tun könne, um die Regierung auch zu bewegen, sozusagen in formale Verhandlungen einzutreten. Und das hat er überaus geschickt gemacht, hat sich mit der Exilregierung abgestimmt, aber gerade wegen seiner internationalen Popularität war er im Grunde der einzige Mann, den man im Grunde in solche Gespräche von Regierungsseite auch einbinden konnte.
Wie wollte er dann Südafrika nach seiner Freilassung umgestalten?
Darauf hatte er sich systematisch vorbereitet im Gefängnis. Er ist ja als junger Mann dort reingegangen, gerade mal Anfang 40, wie ich sagte, recht brutal eigentlich. Amnesty International hat ihm selbst den Titel des politischen Gefangenen aberkannt, aber er ist sehr schnell gereift und ihm ist klar geworden, dass er einen anderen Kurs einschlagen muss, des Kompromisses, des Versuches auch auf die Weißen zuzugehen. Und da hat er ein ganzes Gedankengebäude entwickelt, wie er denn, wenn er mal in Freiheit kommt, und darauf hat er immer gesetzt und darauf hat er immer gehofft und immer gedacht, dass es auch so kommen würde, das würde er dann umsetzen. Das heißt, zugehen auf die Weißen, ihnen die Angst nehmen, dass sie sozusagen ins Meer getrieben würden. Er hat immer gesetzt auf One Person, One Vote, also demokratische Freiheiten, und er wollte vor allem eins: keinen Bürgerkrieg, der sich ja in den 80er Jahren schon abzeichnete. Und als Präsident hat er das dann alles wirklich gelebt, und vor allem sein Versöhnungskurs hat ihn dann zu dieser international, ja, im Grunde umworbenen und verehrten Figur gemacht.
Diese verehrte Figur, diese Lichtgestalt, die er lange war, ist er das noch? Gilt das noch immer oder gibt es da Kratzer an der Fassade?
Es gilt im Großen und Ganzen noch immer, nicht nur in Südafrika, sondern im Grunde in ganz Afrika und in der Welt. Er hatte sich eben Autorität erworben, indem er für seine Bekenntnisse zu einer multirassischen Gesellschaft auch ins Gefängnis gegangen war. Und über die Versöhnung nach dem Machtgewinn ist seine Reputation schon fast ins Unermessliche gestiegen. Und dazu hat natürlich auch beigetragen, dass er nach einer Amtszeit abgetreten ist. Denken Sie an Mugabe, der bis in die 90er Jahre, also seines eigenen Lebensalters, von der Macht im Grunde nicht fernzuhalten war, der die Verfassung ausgesetzt hat, denn sie aber auch an Putin und ähnliche, die die Verfassung manipulieren. Mandela hat hier das Gegenbeispiel gesetzt. Allerdings gibt es natürlich auch Kratzer, und auf die gehe ich in meinem Buch auch sehr stark ein. Da haben wir viele neue Dokumente, die zeigen, dass er doch sehr viel gewaltbereiter war in seiner Jugend, dass er auch eng mit den Kommunisten zusammengearbeitet hat, selber Mitglied des ZK, der Kommunistischen Partei, war, und dass er dann auch nach seiner Freilassung an alten, hochproblematischen Freunden festgehalten hat. Denken Sie etwa an Castro, an Gaddafi, die er nie kritisiert hat, weil er sagte, die haben uns im Widerstandskampf geholfen. Aber denken Sie auch an Winnie Mandela, die im Grunde nach der Freilassung Mandelas sehr gewaltbereit gewesen ist, sehr korrupt gewesen ist, und Mandela hat sie zur Vizeministerin in seinem Kabinett gemacht. Menschenrechte galten für ihn also nicht immer so universell, wie wir gerade hier in Europa und in Deutschland tun, sondern sie waren immer instrumentell als Kampf gegen die Apartheid. Und er war im Letzten auch ein kalter Familienmensch und Vater. Da gibt es eine Szene, wo sein Sohn an AIDS stirbt und wo Mandela es nicht schafft, an seinem Sterbebett ihm die Hand zu halten, bis ein Enkel seine Hand nimmt und sie auf die Hand des sterbenden Sohnes legt. Also hier eine gewisse Gefühlskälte gegenüber seinem eigensten, engsten verwandtschaftlichen Umfeld ist auch etwas, was mit unserem Heroen Mandela nicht so leicht zu vereinbaren ist.
Sagt Professor Stefan Bierling. Wir haben über Nelson Mandela gesprochen und seinen Einfluss auf die südafrikanische Geschichte. Danke Ihnen dafür.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Es gibt zwei Länder auf der Erde, die von ihrer Geschichte her immer wieder mit der Unterdrückung von Schwarzen in Verbindung gebracht werden. Die USA und Südafrika. Matthias, wie ist es in Südafrika eigentlich dazu gekommen?
Naja, der schwarze Kontinent war eine lange Zeit im Visier der europäischen Kolonialmächte. Die wollten unbedingt die Bodenschätze besitzen und dadurch in Europa einen Vorsprung haben gegenüber den anderen Nationen. Für den afrikanischen Kontinent war das eine dramatische Katastrophe, denn die meisten Kolonialherren haben sich über alles hinweggesetzt, was den afrikanischen Kontinent bis dahin ausgemacht hat. Für Südafrika begann die Kolonialzeit etwa in der Mitte des 17. Jahrhunderts, als die niederländische Ostindien Company in Kapstadt einen Hafen mit Versorgungsstationen für die zwischen Europa und Südostasien segelnden Handelsschiffe errichtete. Es kamen Dörfer und kleine Siedlungen hinzu, die sie gegen die einheimischen Stämme verteidigen mussten. Zur Verstärkung und als Arbeitssklaven holten die Niederländer viele Menschen aus ihren Kolonien in Indonesien oder Madagaskar ins Land. Bald gab es mehr von diesen sogenannten Kap-Malaien als Europäer in der Provinz am Kap.
Aber die Niederländer waren dann nicht die Letzten da.
Nein, sie gerieten nicht nur in Südafrika, sondern auch in Europa in die kriegerischen Auseinandersetzungen des 18. und 19. Jahrhunderts. 1795 wurde im Zuge der napoleonischen Expansion Regionen Europa, in den Niederlanden die unter französischem Einfluss stehende Batavische Republik gegründet. Um das Kap nicht in französische Hände fallen zu lassen, besetzten die Briten diese Region. 1833 beschloss das britische Parlament die Abschaffung der Sklaverei in ihren Kolonien, was in Südafrika den aus Europa eingewanderten weißen Buren die Existenzgrundlage entzog, denn sie lebten von der Ausbeutung und der Unterdrückung der schwarzen Bevölkerung.
Aber eigentlich war das ja ein guter Beschluss. Haben die Buren denn einen anderen Weg gefunden, diesen Beschluss des britischen Parlaments irgendwie zu umgehen?
Naja, also sie entzogen sich dem Beschluss, indem sie britisches Kolonialgebiet verließen und in ihrem sogenannten großen Trek von 1835 bis 1841 in das Hinterland von Südafrika übersiedelten. Damit konnten sie ihre dominierende Stellung behalten. Niederländisch blieb ihre Amtssprache und britisches Recht galt nicht mehr. Als dann noch Gold und Diamanten in südafrikanischem Boden gefunden wurden, kamen nicht nur viele Europäer wegen der Aussicht auf lohnende Beute, sondern es verstärkten sich auch die Auseinandersetzungen zwischen den Buren und der britischen Kolonialmacht, sodass es zu zwei Burenkriegen kam, von denen die Buren den ersten 1881 gewinnen konnten, den zweiten am Beginn des 20. Jahrhunderts aber verloren. Aber unabhängig vom Ausgang dieser Kriege war und blieb die Lage für die schwarze Bevölkerung am Kap hoffnungslos. Sie wurden als rechtlose Arbeitssklaven ausgebeutet und sie waren allenfalls Geduldete in ihrem eigenen Land.
Und das auf ihrem eigenen Grund und Boden. Deutschlandfunk Nova hier, eine Stunde History. Matthias hat uns gerade schon ein bisschen was erzählt über die Situation der Schwarzen in Südafrika bis zum 20. Jahrhundert. Wir wollen das Thema aber noch mal ein bisschen mehr vertiefen. Mit Dr. Ulrich van der Heijden. Er ist Historiker, Politikwissenschaftler und Spezialist für die Kolonialgeschichte Afrikas. Hallo, Herr van der Heijden.
Ja, einen schönen guten Tag.
Gibt es so einen Startpunkt, wo man sagen kann, ab diesem Moment gab es die Apartheid in Südafrika?
Ja, das ist ein feststehendes Datum. Und zwar ist das das Jahr 1948, als die sogenannte Bauernpartei, die National Party, an die Macht kam. Das heißt, die Weißen hatten Wahlen gehabt und da hat die nationale Partei die Wahlen gewonnen und die begannen dann mit der Installierung der Apartheid.
Wie wurde das denn von der weißen, meist ja europäischstämmigen Bevölkerungsgruppe begründet?
Naja, man muss wissen, die Buren, was eigentlich auch für die heutige Zeit in Südafrika ein schlimmes Wort ist, weil Buren ja nichts weiter bedeutet als Bauern aus dem Niederländischen übertragen. Und das ist heute genauso unschön in Südafrika, als wenn man da für afrikanische, also schwarzafrikanische Bevölkerung abschätzige Bemerkungen oder Bezeichnungen macht. In der deutschen Sprache hat Bure keine negative Konnotation. Insofern, denke ich, kann man den Begriff verwenden. Das war ganz einfach. Die Buren waren seit einigen Jahrhunderten schon im Süden Afrikas präsent gewesen und haben sich aufgrund ihrer Prädestinationslehre als ein ausgewähltes Volk Gottes betrachtet. Und sie waren relativ zahlenmäßig kleines Volk, was dann in das Landesinnere ja vorgestoßen ist und sich dort das Land weggeraubt hat von der schwarzen Bevölkerung. Und dazu hatten sie eben ein Sendungsbewusstsein, sie brauchten Ideologie. Und das war eben durch diese calvinistische Lehre, also diese, wir sprechen von Prädestinationslehre, eben gegeben. Und dann fühlten sie sich dafür ausgewählt, dies zu machen. Und die britischstämmige Bevölkerung, ja, die hat da einfach mehr oder minder mitgemacht, wenngleich man immer sagt, ein Großteil der britischstämmigen Bevölkerung wäre liberal oder liberaler gewesen. Aber man muss auch sagen, dass wir nicht einfach die Apartheid auf die Buren abwälzen, sondern das war eine Politik, die hat sich zusammengesetzt aus der jahrhundertelangen britischen Kolonialtradition und eben diesen burischen etwas primitiven Lehre ihres Sendungsbewusstseins.
Und wie hat sich das dann konkret auf das Leben in Südafrika ausgewirkt?
Das waren einfach Separationen, die dann vorgenommen wurden. Das heißt, man hat die schwarze Bevölkerung in etwa 13% des Territoriums der heutigen Republik Südafrika zurückgedrängt. Dort mussten sie dann leben und durften dann in Anführungszeichen in die weißen Gebiete kommen, um dort zu arbeiten. Dazu brauchten sie Passierscheine, das war nicht so ohne weiteres möglich. Und damit war quasi eine Ausbeutung durchgeführt worden, die wir sonst nirgendwo weiter auf der Welt zumindest zu diesem Zeitpunkt hatten.
Damals herrschte ja noch Kalter Krieg. Das heißt, ich nehme mal an, es gab in der Welt auch zwei verschiedene Reaktionen auf die Apartheid in Südafrika. Wie haben denn West und Ost jeweils reagiert?
Ja, zunächst muss man sagen, die Apartheid oder die Gesetze zu dieser Apartheid gehen zurück auf einen Deutschen. Das ist ein Herr Eiselin gewesen. Und ich habe Unterlagen gefunden, woraus hervorgeht, dass bevor er mit diesen Gesetzen 1948 an die Öffentlichkeit gegangen ist, hat er also Teile der deutschen Bevölkerung befragt zu diesen Gesetzen. Und meines Erachtens beziehen sich einige dieser Gesetze auch auf die Nürnberger Rassengesetze. Und das war natürlich, als das bekannt wurde in der Welt, so in den 50er Jahren, hatte das natürlich scharfe Reaktionen zum Teil hervorgebracht. Aber man muss sagen, dass der Westen sich damit ganz gut zurechtgefunden hat, denn man konnte ja mit dieser Rassentrennungspolitik Geschäfte machen. Und so hat der Westen oder hat auch die Bundesrepublik sehr stark das Apartheid-Regime unterstützt, eigentlich bis zum Schluss. Und der Osten hat dann seit Anfang der 60er Jahre die Nationale Befreiungsbewegung, die damals größte auf dem afrikanischen Territorium, den African National Congress, unterstützt und dazu beigetragen, dass die, aber auch andere Befreiungsorganisationen, etwa die im benachbarten Namibia, die SWAPO, unterstützt haben in Form von diplomatischen, zivilgesellschaftlichen, militärischen und anderen Mitteln. Und so war es, also sprechen manche Leute davon, dass es eine Stellvertreter-Auseinandersetzung gewesen ist, aber wenn man das sagt, verkennt man die gerechte Haltung der schwarzen Bevölkerungsmehrheit, die ja nichts weiter wollte als Freiheit und keine Rassentrennung mehr.
Als Nelson Mandela dann Präsident war, hat er ja versucht, diese Gleichheit aller Menschen in Südafrika hervorzuheben. Sind denn heute noch Spuren des Apartheidssystems in Südafrika zu finden?
Mandela hat von einer Politik der Regenbogenaktion gesprochen und davon will heute in Südafrika keiner mehr etwas wissen. Natürlich in der Geschichte, sagen alle, war eine gute Idee, war ein guter Ansatz, aber die Politik Mandelas wird allgemein als gescheitert betrachtet, weil manche Wissenschaftler sprechen von einem gescheiterten Staat. Das hat eine längere Geschichte, auf die will ich jetzt nicht weiter eingehen, nur dass zurzeit viele staatliche Institutionen in Südafrika zusammengebrochen sind unter der Präsidentschaft von Zuma. Der neue Präsident hat es noch nicht geschafft, sich voll durchzusetzen, wieder das Staatsschiff auf die richtige Linie zu bringen. Und das hat dazu geführt, dass sich im weißen Kreisen eine starke Gruppierung, kann man vielleicht nicht sagen, aber es doch starke Hinwendungen wieder gibt zum Rassismus. Auf der anderen Seite, wir sprechen dann von negativem Rassismus, gibt es aber auch auf schwarzer Seite, wo dann jetzt die Weißen als die Alleinschuldigen für die Situation, für die jetzige Misere gesehen werden. Und es verstärken sich wieder Stimmen in Südafrika, die die Weißen ins Meer zurücktreiben wollten, so wie es damals einige Angehörige auch der Befreiungsorganisation immer formuliert hatten.
Sankt Dr. Ulrich van der Heijden, wir haben gesprochen über die Apartheid in Südafrika und ihre Auswirkungen. Vielen Dank Ihnen.
Ja, bitte, bitte.
Es gibt so Menschen, die würde ich unheimlich gern mal treffen. Allein die Ausstrahlung, die die haben. Faszinierend, das aus der Nähe zu spüren. Nelson Mandela war so ein Mensch. Für mich wird dieser Wunsch nicht mehr in Erfüllung gehen. Aber für Jana Gent, für sie ist er Wirklichkeit geworden. Jana ist ARD-Korrespondentin Johannesburg und hat Mandela mal getroffen und interviewt. Mein Neid ist bei dir. Hallo Jana.
Hallo, ja, schöne Grüße nach Deutschland.
Du kannst uns aber auch was erzählen darüber, wie es mit der Partei weitergegangen ist, die Mandela nach seiner Haftentlassung geleitet und geprägt hat, nämlich der African National Congress, kurz ANC. Nach welchen Kriterien sollte der ANC Politik machen?
Naja, also wenn das nach den Vorstellungen von Nelson Mandela ging, seinerzeit, als er dann frisch gewählter Präsident war in Südafrika, dann war es totale Gleichheit. Es ging also einfach darum, diejenigen, die schwach waren, zu stärken und die, die keine Rechte hatten früher in der Apartheidzeit, denen wieder ein ganz normales Leben irgendwie zu gewährleisten. Dann war auch Kampf gegen AIDS dran. Das war ein großes Prinzip von Nelson Mandela. Und das, was um die Welt ging und wofür er so bekannt wurde, war einfach Versöhnung ganz ohne Rassenhass. Und das ist tatsächlich auch das, was er seiner Partei eingeimpft hat und was am Anfang dann auch wirklich ja so die Prinzipientreuigkeit dann vom ANC war. Inzwischen nicht mehr ganz so gut, aber das war damals das, was er wollte. Und in der Anfangszeit, da wurden ja auch ganz viele Gesetze widerrufen, die in der Apartheidzeit dann einfach immer so täglich so vorbildlich waren, wie das halt die Apartheid-Regierung, die Minderheitsregierung so sah. Aber das hat sich dann tatsächlich doch so ein bisschen geändert. Aber Nelson Mandela war jedenfalls ein ganz disziplinierter und prinzipientreuer Mensch. Und wie du es schon gesagt hast, er war so charismatisch und er hatte so einen moralischen Kompass in sich. So jedenfalls habe ich das dann auch immer so gedacht, weil er so unfassbare Aura verbreitet hat in einem Raum und wirklich ganz geradeaus dachte und mit sehr, sehr klugen Gedanken einfach immer dabei war.
Versöhnung schön und gut, aber es gab ja auch diesen gewalttätigen, diesen brutalen Teil des ANC. Was wurde aus diesem militärischen Flügel, als Mandela dann 1994 zum Präsidenten gewählt wurde?
Naja, also der militärische Flügel war ja auch kein Zufall. Ne? Das hat sich ja so entwickelt in der ganzen Apartheidzeit, weil ja irgendwie das, was die Bevölkerung wollte, also die Mehrheitsbevölkerung halt einfach nicht realistisch war. Man hat irgendwie immer versucht, so Petitionen zu schreiben, Delegationen zur Regierung zu bringen. Es gab Demonstrationen, man hat Pässe verbrannt und es ging aber doch nicht so, wie man das dann wollte. Also der ANC operierte dann ja aus dem Untergrund und deshalb hat sich dann dieser militärische Flügel auch so abgespalten. Nelson Mandela war ja auch eine ganze Zeit Vorsitzender davon und die haben dann ja auch irgendwelche Sabotageakte gemacht, haben die Stromversorgung und Telekommunikation sabotiert, militärische Einrichtungen, Polizeistationen so auch mal angegriffen. Also das war ja kein Zufall, sondern es war tatsächlich das, was dann so der Ausweg zu sein schien und was Nelson Mandela als junger Mann dann irgendwie auch dachte, so geht es und anders kriegt man die Apartheidsregierung nicht rum. Nachdem dann aber Mandela Präsident wurde, da wurde der militärische Flügel nach den ersten freien Wahlen in eine ganz neu gegründete Organisation integriert, in die South African National Defence Force. Und die Personen aus dem Flügel, die wurden dann Führung des neuen Verteidigungsministeriums. Und da wurde also Joe Modise, der wurde der neue Verteidigungsminister hier in Südafrika. Und das war der erste schwarze Verteidigungsminister. Und damit wurde dann der militärische Flügel auch so, also integriert, ohne dass es dann nochmal irgendwelche Repressionen gab oder irgendwelche Aufstände. Also das ging dann so ganz weich in die demokratische Regierung.
Aber der ANC geriet immer mehr in die Kritik, auch bei seinen eigenen Leuten. Warum das?
Das begann so in dem Jahr 2008. Das war ein ziemlich krasser Riss. Das ist also jetzt schon 10 Jahre her. Da kam auf, was auch heute immer noch in Südafrika ein großes Thema ist. Es ging um Korruption und um Personalien. Also die Entmachtung vom damaligen Präsident Thabo Mbeki, der trotz einer Zweidrittelmehrheit des ANC dann einfach abgesetzt wurde. Und dann kam auch die Kritik an seinem Nachfolger von Jacob Zuma, weil es auch um Korruption ging und dass er die Staatsgelder dann veruntreut hatte. Und die Wahlen 2014, da hat man dann auch gemerkt, 4% der Stimmen musste der ANC einbüßen. Die Kommunalwahlen vor 2 Jahren, da hat der ANC für seine Verhältnisse sehr schlecht abgeschnitten. Also nur 54% hat er dann bekommen. Und das ist für diese Partei dann wirklich ganz, ganz wenig. Und Ende letzten Jahres wurde dann Cyril Ramaphosa zum neuen Vorsitzenden gewählt, aber auch er ist nicht so ganz standfest. Also er hat auch viele Kritiker in seinen eigenen Reihen und deshalb ist der ANC tatsächlich nicht mehr ganz so fest im Sitz. Nächstes Jahr sind dann wieder Wahlen in Südafrika und das wird tatsächlich sehr spannend.
Sagt Jana Gent, sie ist Korrespondentin für die ARD in Südafrika. Danke dir für die Information.
Sehr gerne. Tschüss, einen schönen Abend euch.
Deutschlandfunk Nova.
Wir haben in dieser einen Stunde History über Nelson Mandela gesprochen, über die Apartheid-Politik in Südafrika und über die Bedeutung, die Mandela für das Land hatte und heute noch hat. Matthias, hat Südafrika denn davon profitieren können, also bis heute?
Tja, das ist irgendwie schwer zu sagen und eigentlich fällt es mir schwer, das jedenfalls im Moment zu sehen. Der ANC, das haben wir gehört, der ist zerstritten von Korruption und Vetternwirtschaft, war über viele Jahre lang die Rede. Jacob Zuma, immerhin bis 2017 ANC-Vorsitzender und bis 2018 Präsident Südafrikas, der ist vielleicht so stellvertretend für ein System zu nennen, das nicht mehr sehr viel mit den Ursprüngen des ANC zu tun hatte. Da sind jedenfalls eine ganze Zeit lang offensichtlich Leute am Werk gewesen, die mit Mandelas Erbe nicht sehr sorgfältig umgegangen sind. Es hat aber in den vergangenen Monaten einen Selbstreinigungsprozess innerhalb des ANC und auch der Staatsführung gegeben, sodass Südafrika unter der Präsidentschaft von Cyril Ramaphosa vielleicht aus dieser Krise wieder herauskommt.
Es wäre dem Land mehr als zu wünschen. Ein anderes Thema ist immer wieder die Kriminalität am Kap. Wie hat sich das entwickelt?
Also als ich in den 90er Jahren, das ist schon ein bisschen her, in Johannesburg war, da gab es den Ratschlag von Einheimischen, an roten Ampeln auf keinen Fall stehen zu bleiben, weil man dann mit einiger Sicherheit Opfer eines Überfalls werden würde. Ich habe seinerzeit Weiße in Johannesburg besucht, die mir ganz stolz ihr Haus gezeigt haben, das einem Hochsicherheitstrakt in einem deutschen Gefängnis glich. Dicke Mauern, Panzerglasscheiben und Türen, die angeblich einem Beschuss durch Granaten standhielten. Ich fand das nicht sehr erstrebenswert. Das hat sich natürlich etwas gebessert, unter anderem auch deswegen, weil nach dem Ende der Apartheid eben keine Jagd auf Weiße gemacht wurde. Dennoch kann man in den Reisehinweisen des Auswärtigen Amtes immer noch lesen, dass Taschenraub an roten Ampeln, das sogenannte Smash and Grab, an der Tagesordnung sei, dass man abends und am Wochenende nicht alleine in die Innenstädte gehen sollte und dass man die Vorortzüge von Johannesburg, Pretoria, Durban und Kapstadt meiden sollte. Also, Kriminalität ist nach wie vor sehr hoch und macht den Urlaub in diesem wunderschönen Land eben auch zu einem Abenteuer der ganz besonderen Art.
Ich bin mir nicht sicher, ob diese Art von Abenteuer im Urlaub erstrebenswert ist, auch wenn sich es für dieses Land sicher voll auflohnt. Auch eine Art von Abenteuer wäre Urlaub in Afghanistan, wobei das ja auch tatsächlich selten jemand macht. Wir sprechen in der nächsten Sendung über die Gründung der Republik Afghanistan 1973. Bis dahin euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Bye, bye.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Jeden Montag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.